Deutschlandfunk. Deutschland heute. Im Studio begrüßt Sie Ann Tran. Schön, dass Sie zuhören.
Ich sage Ihnen, nach meiner Auffassung ist dieser Vorgang die Schande für die NRW-Polizei.
So NRW-Innenminister Herbert Reul in dieser Woche. Es geht um ein neu aufgedecktes rechtsextremes Netzwerk in der nordrhein-westfälischen Polizei. Vor allem im Raum Mülheim und Essen. Doch was ändert sich nach der Schande? Der Innenminister verspricht radikale Aufarbeitung bis ins kleinste Detail. Wir sprechen gleich in der Sendung mit dem überparteilichen Bündnis Essen stellt sich quer. Ein Blumenwurf vor die Füße des Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich hat sie schlagartig bekannt gemacht. Susanne Hennig-Welsow, Landesvorsitzende der Linken und Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag. Noch, denn jetzt strebt sie nach dem Parteivorsitz. Unser Landeskorrespondent stellt sie Ihnen vor. Rotlicht an oder aus, Bordelle sind seit Corona geschlossen. Und nun dürfen sie in einigen Bundesländern wieder öffnen. Für Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen geht's ums Ganze. Sie wollen sicher arbeiten, müssen sich aber gleichzeitig gegen Stigmatisierungen wehren. Eine Reportage hören Sie später in der Sendung. Das Thema Rassismus in der Polizei erschüttert gerade die Republik. Mitglieder der Polizei in Essen und Mülheim an der Ruhr sollen in Chats Fotos von Adolf Hitler, Hakenkreuze und Fotomontagen von Flüchtlingen in Gaskammern miteinander geteilt haben. NRW-Innenminister Herbert Reul spricht von einem rechten Netzwerk innerhalb der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Eine Abscheulichkeit, die er nicht für möglich gehalten habe. Unter Verdacht stehen bisher mindestens 30 Polizeibeamten und Beamtinnen. Gegen 14 von ihnen läuft ein Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst. Bereits vor Monaten hat das überparteiliche Bündnis Essen stellt sich quer Rassismus innerhalb der Essener Polizei kritisiert. Ich spreche jetzt mit dem Sprecher des Bündnisses, Christian Baumann. Guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herr Baumann, hat Sie die Aufdeckung der Chatverläufe und eines womöglich rechtsextremen Netzwerks in der Polizei NRW überrascht?
Sagen wir nicht. Also überrascht hat uns der Vorfall nicht. Wir haben damit gerechnet. Es gibt ja seit mehreren Monaten, teilweise sogar Jahren, auch konkrete Anlässe, dass man von einer Struktur innerhalb der Polizei ausgehen muss. Deswegen hat uns der Vorfall jetzt in Essen nicht überrascht. Der Zeitpunkt hat uns tatsächlich überrascht.
Was meinen Sie damit?
Es gab unseres Wissens nach noch keine Anhaltspunkte, dass man davon ausgehen konnte, dass so etwas auch in Essen stattgefunden hat. Dass es diese rechtsradikalen Gruppen auch innerhalb der Polizeibehörden bundesweit gibt, das war ja nun schon klar. Und dementsprechend musste man davon ausgehen, dass das auch in NRW der Fall sein müsste.
Was sind denn Ihre Erfahrungen mit der Polizei in Essen?
Wir haben vielerlei Kritikpunkte mit der Essener Polizei, unter anderem auch Vorfälle, die gegebenenfalls auch rassistisch motiviert sind.
Machen Sie es mal konkret.
Es gibt da beispielsweise einen Fall, den ich gerne einmal kurz erzählen kann. Es gibt den Vorfall einer Frau mit nigerianischen Wurzeln, also eine als schwarz gelesene Frau, die in Essen einkaufen war und dort das Portemonnaie geklaut bekommen hat. Sie ist dann zu der nächsten Polizeidienststelle hingegangen und wollte eigentlich nur eine Anzeige wegen Taschendiebstahls aufgeben, wurde da dann aber relativ schnell und als erstes mit den Worten begrüßt, ob sie denn jetzt beklaut worden wäre oder selber geklaut habe. Und eigentlich war dann schon klar, wie der weitere Gesprächsverlauf vonstatten gehen sollte. Innerhalb dieses Gesprächs scheint sich das dann etwas aufgeschaukelt zu haben und die Mutter hat nicht das Gefühl gehabt, dass sie dort ernst genommen wird. Sie wurde belacht, sie wurde verächtlich gemacht, lächerlich gemacht und im Gehen ist es dann zu einer Eskalation gekommen. Sie und auch ihre anwesende Tochter wurden von der Polizei zu Boden gebracht. Ein Beamter hat sich mit dem Knie auf den Rücken der Mutter gestellt, sodass sie keine Luft mehr bekommen hat. Und die beiden sind dann eben festgenommen und festgesetzt worden.
Die Polizei schreibt in einer Stellungnahme nur dazu, dass vorangegangen ist an dieses Verhalten gegenüber der Mutter und der Tochter ein verbales, aggressives Auftreten der Tochter und später auch noch Faustschläge gegen die Glasscheiben von männlichen Bekannten. So schreibt es die Polizei in einer Stellungnahme. Wurden diese Aussagen jetzt revidiert oder nochmal hinterfragt angesichts der aktuellen Geschehnisse?
Zumindest mir ist das nicht bekannt. Mir ist auch noch nicht bekannt, inwieweit bei der Aufarbeitung die Familie überhaupt schon zu Wort gekommen ist gegenüber der Polizei.
Sie haben im Juli bereits einen Brief an den Polizeipräsidenten der Kreispolizeibehörde Essen, Frank Richter, geschrieben und da auch Kritik an Rassismus oder Kritik an der Polizei geäußert. Hat sich die Polizei mittlerweile bei Ihnen gemeldet?
Bis heute Morgen war das nicht der Fall. Inzwischen haben wir auch eine offizielle Anfrage bekommen, dass man sich gerne einmal mit uns zusammensetzen und über die Vorkommnisse reden möchte.
Wie hat sich da die Haltung verändert?
Sie meinen von der Polizei?
Mhm. Ja.
Ich glaube, dass das Thema einfach unter den Tisch gefallen ist. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt aber angesichts der Tatsache, die wir jetzt in Essen haben, wieder neue Fahrt aufnimmt und dass man sich gerne auch einmal eine andere Perspektive ins Haus holen und darüber diskutieren möchte.
Und was fordern Sie nun als Bündnis von Innenminister Reul und dem neu berufenen Sonderbeauftragten für rechtsextremistische Tendenzen in der nordrhein-westfälischen Polizei, Uwe Reichel-Offermann?
Wir fordern natürlich in erster Linie, dass diese Gruppe erstmal ausgehoben wird. Das ist jetzt das Allerwichtigste, das ist das Vordringlichste, was getan werden muss. Es kann nicht sein, dass ein rechtsradikales Netzwerk innerhalb der Polizei existiert. Das sind immerhin Beamtinnen und Beamte, die einen Eid auf die Verfassung geschworen haben. Das Zweite wäre konstante und kontinuierliche Aufklärung über diesen Fall. Es kann nicht sein, dass dieser Fall wieder an die Polizei zurückdelegiert wird und innerhalb der Polizei gelöst werden soll. Wir fordern daher unabhängige Beratungsstellen, die solche Fälle aufarbeiten und eben eine schon vielfach geforderte Studie zu Verhalten innerhalb der Polizeibehörden.
Sagt Christian Baumann vom Bündnis Essen stellt sich quer. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Diesen Samstag trifft sich die Thüringer Linke zum Landesparteitag in Sömmerda, wenige Kilometer nördlich entfernt von der Landeshauptstadt Erfurt. Einer, auf die Augen dann ganz besonders gerichtet sein werden, ist die amtierende Landesvorsitzende der Partei, Susanne Hennig-Welsow. Nachdem Katja Kipping und Bernd Rixinger angekündigt haben, nicht mehr für den Parteivorsitz anzutreten, hat die 42-Jährige ihren Hut in den Ring geworfen. Bundesweit für Aufsehen hat Susanne Hennig-Welsow nach der Thüringen-Wahl gesorgt. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard rekonstruiert das Geschehen und stellt Ihnen die Politikerin nochmal ausführlich vor.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Starke Bilder brauchen keinen Ton. Als der liberale Thomas Kemmerich am 5. Februar, nur 2 Minuten nach seiner Wahl, seine Vereidigung als Ministerpräsident hinter sich hatte, stellten sich die Gratulanten an. Als erste in der Reihe standesgemäß die Vorsitzende der größten Fraktion, der Linken, Susanne Hennig-Welsow. Rote, gelbe, weiße Blüten landeten nur wenige Zentimeter vor Kemmerichs Schuhen.
Ich finde, man darf den Unanständigen nicht mit protokollarischem Anstand begegnen. Also wenn das Protokoll quasi gebrochen wird, das demokratische Protokoll, dann kann man das nicht hinnehmen.
Der Blumenwurf nach Kemmerichs überraschender Wahl durch AfD, CDU und FDP machte Hennig-Welsow schlagartig bundesweit bekannt. In Thüringen war man über ihre schroffe Geste weniger verwundert. Hatte Hennig-Welsow doch schon ein Jahr vor der Landtagswahl verkündet.
Die Losung ist Ramelow oder Barbarei. Schaffen wir es nicht, dann weiß ich nicht, wo uns das hinführt.
Bodo oder Barbarei gab es später auch auf Leinenbeutel gedruckt. Die linke Susanne Hennig-Welsow ist nicht um Zuspitzung verlegen. Aber es hat nicht noch einmal gereicht für eine rot-rot-grüne Mehrheit in Thüringen. Ihre Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow ist von der CDU abhängig. Das heißt auch für die Partei- und Fraktionsvorsitzende Kompromisse suchen. Noch mehr als zuvor mit Sozialdemokraten und Grünen.
Das Land muss regiert werden, wir brauchen Stabilität, wir haben Corona, Unsicherheit, kann sich keiner von uns einer um. Wobei ich auch sage, auch das hat Grenzen. Alles das, wo das Parlament zustimmen muss, ja, da reden wir miteinander. Alles, was unter der Zustimmung des Parlaments läuft, da ist die CDU keine Regierungspartei.
Kompromisse gelingen ihr durchaus geschmeidig. Auf Absprachen mit ihr könne man sich verlassen, bestätigen auch Christdemokraten. Gerade in den Verhandlungen mit der CDU nach dem Rücktritt des Kurzzeitministerpräsidenten Kemmerich erweckte Hennig Welso fast als Einzige den Eindruck, einen klaren Plan zu haben.
Also erstmal guten Morgen in Thüringen, wieder ein neuer Tag in Absurdistan.
Während die CDU-Verhandler nach dem Abgang von Parteichef Mike Moring lange von Verantwortung schwurbelten, kam die Linke schnell auf den Punkt.
Unsere Auffassung bleibt, es muss der erste Wahlgang passen mit einer demokratischen Mehrheit. Sonst stellen wir Bodo Ramelow nicht auf. Okay, schönen Tag.
Susanne Hennig-Welso ist als pragmatisch bekannt, aber dahinter steckt eine gefestigte linke Überzeugung. Sie ist Mitbegründerin der antikapitalistischen Linken, die vom Bundesverfassungsschutz als linksextrem eingestuft wird.
Ich habe 2007 in dem Gründungsjahr der Partei Die Linke den Gründungsaufruf unterschrieben. Und auch wenn ich den heute lese, war der nicht falsch. Weil ich ja durchaus eine radikal linke Vorstellung von Politik habe. Ich habe mich aber nicht dafür entschieden, weiter in der AKL, also der antikapitalistischen Linken, aktiv zu sein. Das hatte mit der AKL, wie sie sich entwickelt hat, selbst zu tun. Insofern, das ist keine Distanzierung.
Vor 4 Jahren reiste eine Delegation der Linken auf Einladung der dortigen kommunistischen Partei nach China. Hennig Welso führte die Delegation an. Ihre Koalitionspartner von SPD und Grünen waren davon nicht begeistert. Dem Bericht einer Mitreisenden der Linken ist viel Bewunderung für den chinesischen Sozialismus und kein einziges kritisches Wort zu entnehmen. Ein Text, der so auch 1988 im SED-Blatt Neues Deutschland hätte stehen können. Auch Hennig Welso verteidigt die China-Reise. Sie glaubt, Einfluss auf die chinesischen Genossen zu haben.
Ich teile jetzt nicht die Mitte der chinesischen kommunistischen Partei. Was falsch ist, ist falsch. Und das muss man auch so benennen. Umerziehungslager, Vertreibung, undemokratische Strukturen. Und es war durchaus für die Chinesen natürlich nicht leicht. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass gerade meine Partei des Öfteren kritisch-solidarisches Verhältnis zu der KP China unterhält, anstatt so ein unausgesprochenes Nichtverhältnis. Weil wir damit natürlich auch ein Stückchen weit Einfluss hätten auf die Verhältnisse möglicherweise in China.
Allerdings finden sich keine öffentlichen Äußerungen Hennig Welsos zu China. Keine Kritik an Umerziehungslagern, keine Fotos oder Social-Media-Meldungen, wie sonst bei Politikerreisen üblich. Als eine Delegation der Thüringer CDU vor 2 Jahren Gespräche mit führenden Vertretern von Viktor Orbáns Regierungspartei Fidesz geführt hatte, erregte sich Hennig Welso dagegen sehr darüber, dass die CDU gänzlich unkritisch blieb. Die 42-jährige linken Politikerin scheint zu großer politischer und ideologischer Flexibilität fähig. Oft hat sie sich weit links rausgelehnt und hat dann doch sehr pragmatisch gehandelt. Das nennt sie den Thüringer Weg.
Was meint der Thüringer Weg? Wir demonstrieren als Linke in Thüringen morgens gegen die AfD, blockieren die Straße, mittags regieren wir und streiten uns um den besten Weg, auch möglicherweise mit den Koalitionspartnern. Aber am Abend gehen wir noch mal tanzen und ein Bier trinken zusammen.
Es ist offen, inwieweit ihre Genossen auf dem Parteitag diese Flexibilität schätzen.
Ein Porträt von Henry Bernhard über die linken Politikerin Susanne Hennig-Welso aus Thüringen. Sie kandidiert für den Parteivorsitz. Unter dem Motto Rotlicht an demonstrieren seit Wochen Sexarbeiterinnen und Arbeiter, um wieder arbeiten zu können. Denn während Restaurants und Fußballstadien ihre Türen wieder öffnen, bleiben viele Bordelle weitgehend geschlossen. Nur in einigen Bundesländern wie Berlin, Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein ist die Wiedereröffnung erlaubt. Teilweise erst, nachdem sich Gerichte eingeschaltet haben. In Hessen allerdings bleiben die Bordelle weiterhin geschlossen. Dadurch kehrt im Frankfurter Bahnhofsviertel der Straßenstrich zurück. Jennifer Stange über die sozialen Folgen geschlossener Bordelle und den politischen Diskurs zum Thema Sexarbeit.
Und da muss man auf den Knopf drücken, vorne.
Ich mach das mal. So und 36,5, Sie sind fein.
Das Display des Stirnthermometers leuchtet grün. Nadine Maletzki setzt sich wieder hinter ihren großen Eckschreibtisch. Die Wände des Büros sind im selben Pink gehalten wie die Fassadenelemente und der Schriftzug über dem Eingang. Sex in. Nadine Maletzki ist Mitte 40 und Bordellbetreiberin im Frankfurter Bahnhofsviertel. Vor Jahren hat sie das Geschäft von ihrer Mutter übernommen. Noch nie war hier so lange geschlossen wie jetzt durch Corona.
Also ob das jetzt als Auflage kommt oder nicht, Ich mach's trotzdem, ich habe diese Dinger jetzt gekauft, dann werden sie auch benutzt.
Für den Tag X, wenn die Prostitutionsstätten in Hessen wieder öffnen dürfen, ist alles vorbereitet. Bei jedem, der rein will ins Haus, soll im Erdgeschoss im Eingangsbereich die Körpertemperatur gemessen werden.
37,5. Also das ist dann rot. Und das ist dann erhöhte Temperatur, basta.
Dann soll der Zutritt verweigert werden. Noch ist es nicht so weit. Nadine Maletzki zählt zu den rund 20 hessischen Bordell- und Laufhausbetreiberinnen und Betreibern, die auf Lockerung der Corona-Verordnung, also auf Öffnung, klagen.
Ich vergleiche das ganz gern mit Boxen, Wrestling, Fußball. Wenn da nicht schwer geatmet wird, dann weiß ich auch nicht, weil es geht ja dann auch hier um die Aerosole und Atemfrequenz. Aber wenn es darum geht, dass der Sex gekauft wird, das ist natürlich viel infektiöser.
Maletzki sieht sich und ihre Branche diskriminiert. Hessen gehört neben Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern zu den Bundesländern, die den Betrieb von Prostitutionsstätten mit Berufung auf den Infektionsschutz weiterhin untersagen. Anderswo gab es Lockerungen nur auf dem Rechtsweg. Unter anderem der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen, der sowohl Sexarbeiterinnen als auch Bordellbetreiber vertritt, hat längst ein Hygienekonzept vorgelegt. Vorstandsmitglied Elke Winkelmann.
Wir haben ja eben auch mit der Deutschen Aidshilfe, mit Gesundheitsämtern und mit sämtlichen Leuten gesprochen, die eben auch vom Fach sind. Und das Hygienekonzept ist als gut empfunden worden. Also wir kennen uns ja sowieso mit Hygiene gut aus, weil in unserem Beruf müssen wir sowieso auf Hygiene achten.
Winkelmann unterhält das Freudenhaus Hase im Berliner Wedding. Der Senat der Hauptstadt, ebenso das rot-rot-grün regierte Thüringen, erlaubten als erstes Lockerungen für Sexarbeit. Neu sei vor allem der permanente Mund-Nasen-Schutz und die Registrierung der Kunden, sagt Elke Winkelmann.
Wir müssen auf solche Sachen wie Küssen und Oralverkehr müssen wir derzeit verzichten.
Infektionsschutz hält die baden-württembergische SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breimeier in diesem ihrer Meinung nach schmutzigen Geschäft für utopisch.
Nach jedem Verkehr einmal die Bettwäsche bei 60 Grad waschen mit Maske, das heißt keinen Oralverkehr, will ich mal sehen, wie das umgesetzt wird und vor allem, wer will's denn kontrollieren?
Die Alternative sei der Straßenstrich, sagt Winkelmann. Die Mehrheit der Sexarbeiterinnen haben keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Wer aus einem anderen EU-Land kommt, hat erst nach 5 Jahren Anspruch auf Hartz IV. Viele Frauen seien mit Corona in die Illegalität gezwungen worden, sagt Winkelmann vom Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen.
Ein Bordell bietet in der Regel ja eben auch so einen Schutzraum. Wenn da jetzt ein Gast zu einer Frau kommt, dann kann sie sagen, hier, das sind die jene Regeln des Hauses und an die müssen wir uns halten.
Es sei eine Illusion, dass die Frauen in Bordellen besser geschützt seien, meint hingegen SPD-Frau Leni Breimeier. Sie setzt sich seit Jahren für ein generelles Verbot von Prostitution ein. Mit anderen Parlamentariern wie Hermann Gröhe aus der CDU und Karl Lauterbach von den Sozialdemokraten unterzeichnete sie im Mai einen Brief an die Länderchefs, um eine langfristige Schließung von Bordellen zu erreichen.
Ich gehe nicht davon aus, dass Prostitution eine Tätigkeit wie jede andere ist. Die Frauen haben Schäden und Traumata wie Folteropfer, wie Holocaustopfer. Die Frauen können nur überleben, indem sie dissoziieren.
Indem sie also unerträgliche Erfahrungen ausblenden würden, sagt Breimeier. Anna, eine 43-jährige polnische Prostituierte, weiß, was Prostitutionsgegnerinnen und Gegner über ihre Arbeit und ihren Geisteszustand denken. Für sie ist das eine weitere Herabwürdigung.
Wir sitzen hier ohne Arbeit, ohne gar nichts. Das niemand interessiert. Ich habe immer gesagt und ich sage immer wieder, von Deutschland, wir sind Menschen die zweite Kategorie.
Hätte Nadine Maletzki, die Chefin des Frankfurter Laufhauses, ihr und weiteren Sexarbeiterinnen nicht erlaubt, vorübergehend dort zu wohnen, säße sie auf der Straße, sagt sie. Unter dem Motto Rotlicht an wollen beide am Samstag quer durch das Bahnhofsviertel für die Öffnung von Bordellen in Hessen und anderswo demonstrieren.
Bleibt das Rotlicht aus in Hessen? Was passiert, wenn die Bordelle geschlossen bleiben? Eine Reportage von Jennifer Stange. Und damit endet Deutschland heute an diesem Freitag. Meine Kollegin Britta Mersch begrüßt Sie gleich nach den Nachrichten zu Campus und Karriere. Thema der Sendung ist unter anderem die gegenwärtige Situation von Studierenden in Belarus. Und in unserem Wochenendjournal heißt es in dieser Woche, Corona nervt. Kinder und Jugendliche in der Pandemie. Unsere Reporterin Claudia Henn hat bei Kindern Politik und Wissenschaft nachgefragt. Zu hören am Samstag ab 9.10 Uhr wie gewohnt hier im Deutschlandfunk. Ich bin Antran und bedanke mich für Ihr Interesse. Haben Sie noch einen schönen Tag.